Hallo zu Da haben wir den Salat, dem Frühgarten-Podcast rund um den eigenen Gemüseanbau. Ich bin Marlene aus dem Frühteam und ich darf euch heute wieder zu einer neuen Podcast-Folge hier willkommen heißen. Vorab noch kurz in eigener Sache. Wir freuen uns immer über Anregungen von euch. Also wenn ihr irgendwelche Ideen habt für Themenwünsche oder auch Lob oder Kritik, dann schreibt uns doch gerne eine Mail an hello@früd.app. Und auch wenn euch der Podcast gefällt, da freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung, weil uns dann noch mehr Menschen finden und auch hören können. Und dann kommen wir aber jetzt direkt schon zu unserem heutigen Thema, zu unserer Podcast-Folge. Wir widmen uns da nämlich einem Thema, wo ich weiß, dass das sehr, sehr viel aus unserer Community schon mal angefragt hatten und dass euch das alle interessiert, und zwar das Imkern. Und hierfür haben wir heute einen echten Experten zu Gast, den Jürgen Binder von der Armbruster Imkerschule. Er ist Imkermeister und führt seit über 20 Jahren eine eigene Imkerei. Und er erkannte den Bedarf nach einer hochwertigen, modernen Schulung der Imkerschaft und gründete im November 2013 mit zahlreichen Persönlichkeiten des imkerlichen Lebens die Professor Ludwig Armbruster Imkerschule. Und seither unterrichtet er in zahlreichen Ländern Europas das Imkern im angepassten Brutraum. Was das ist, da werden wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Und diese eure Imkergesellschaft, da wirst du ja gleich wahrscheinlich auch nochmal mehr zu sagen, ist ja eine aktive Gemeinschaft von Imkerinnen und Imkern, die den Systemwandel in der Imkerei hin zu mehr Tierwohl, einer höheren Bienengesundheit und einer klimapositiven Imkerei vollzieht. Und ich bin sehr gespannt, da mehr drüber jetzt von dir zu hören. Das ist für mich ein ganz neues Thema. Also herzlich willkommen, lieber Jürgen. Schön, dass du heute da bist.
Ja, hallo Marlene. Freue mich.
Würde ich sagen, starten wir direkt mal wie immer mit einer kleinen Vorstellung. Mich kennen ja schon einige hier. Aber wer bist du denn? Stell dich noch mal kurz vor.
Ja, mein Name ist Jürgen Binder. Und ich bin Imker. Seit etwas mehr als 25 Jahren betreibe eine Imkerei, mache Honig und unterrichte. Und davor war ich Lehrer und in meiner Ausbildung am Anfang habe ich mit Musik angefangen. Also ein landwirtschaftlicher Kunsthandwerker, der Musik interessiert ist. Das gibt es auch nicht so oft.
Und wie lange imkerst du denn jetzt schon?
Ich imke seit 25 Jahren. Ja, und, das ist eine lange Zeit.
Und vielleicht kannst du auch mal so ein bisschen den Unterschied erläutern zwischen dem Imker, der Imkerin und diesem Imkermeister-Begriff. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du Imkermeister geworden bist?
Also Imker ist ja ein Lehrberuf. Ihr könnt Imkergeselle, in der Landwirtschaft heißt es Imkergehilfe, werden, indem ihr eine Ausbildung macht, entweder an einem der Bieninstitute in Deutschland oder bei einem der Großbetriebe, die ausbilden. Und wenn du ausbilden willst, dann musst du einen Meisterbrief haben. Da lernst du auch noch ein bisschen Pädagogik und musst also eine gewisse Erfahrung nachweisen und auch eine gewisse Betriebsgröße. Und ich habe diese Prüfung gemacht, weil mir früh schon klar wurde, dass ich ausbilden möchte und das Wissen weitergeben möchte. Am Anfang musst du selbst lernen, wie es geht. Und da gibt es natürlich auch viele Schwierigkeiten und auch viele Irrwege. Es gibt ja so Lehrmeinungen. Die gibt es wahrscheinlich auch im Gartenbau. Und im Moment herrscht eine Lehrmeinung vor, seit etwa 30 Jahren, die stark materialistisch geprägt ist. Und die Biene, die gleicht die ganzen Fehler aus, die wir Imker machen. Aber jedes Ausgleichen kostet Energie, kostet Lebenskraft, kostet Lebensdauer, kostet Honigleistung, kostet Bestäubungsleistung. Und deswegen ist es natürlich schon wichtig, dass man, wenn man Bienen halten will, gut versteht, was die Biene braucht. Und deswegen ist auch das Wort Tierwohl in der Imkerei vielleicht im ersten Moment, hört sich's komisch an, da denkt man ja, die Biene macht doch sowieso, was sie will. Aber nein, wenn wir die Biene betreuen und auch natürlich eine Ernte haben wollen, da können wir auch viel falsch machen. Und das ist eigentlich mein Hauptgebiet, mit dem ich mich jetzt beschäftige. Was braucht die Biene, damit es ihr optimal gut geht? Ist ja bei den Pflanzen auch so. Wenn so eine Pflanze in einem Boden drin steckt, der keinen Dünger hat oder zu wenig Wasser oder zu viel Wasser oder zu sauer ist und die Pflanze braucht was anderes, dann geht sie entweder ein oder sie dümpelt vor sich hin. Und genauso ist bei Bienenvölkern auch.
Und dieser angepasste Brutraum, hat das was damit zu tun mit dieser Art von Imkern, wie ihr das macht? Vielleicht erklärst du uns mal, was da auch so der Unterschied zum herkömmlichen Imkern ist, wenn man das so benennen kann.
Ja, das kann man schon benennen. Es gibt ja verschiedene Imkereitheorien. Wenn man mal zurückschaut, 100-200 Jahre oder noch länger, da wurden ja eigentlich Bienen gar nicht betreut, sondern sie wurden nur ausgebeutet. Die haben in Löchern, meistens in Bäumen, aber auch woanders gewohnt. Und die Imker, die hießen damals Zeitler, die sind deswegen auch mit einer Armbrust und mit einem Hackbeil abgebildet in alten Zeichnungen. Die sind dann eben in den Wald gegangen, haben den Baum aufgehackt, also ein größeres Loch reingemacht und die Waben rausgebrochen. Und meistens ist das Bienenvolk dabei kaputt gegangen. Also das war keine besonders nachhaltige Sache. Und das haben die Imker im Laufe der Zeit gemerkt und haben dann erst sogenannte Glotzbeuten gemacht. Die haben sie da, also Baumstämme, ausgehöhlt, wo die Bienen drin waren. Und nach und nach entstand dann die rechteckige oder quadratische Kiste mit beweglichen Rähmchen. Und das ist das, was man heute hat. So, und was ich unterrichte oder was ich aufzeige, ist das, was man vor 150 Jahren schon gemacht hat. Nämlich in dem Moment, wo man das Bienenvolk aus dem Baumstamm in die Beute, so heißt die Holzkiste, der Stall, in dem ein Bienenvolk drin ist. In dem Moment, wo man das Bienenvolk aus dem Baumstamm rausholt und in eine Beute einlogiert, muss man darauf achten, dass das Bienenvolk nicht friert. Weil in so einem Baum ist es warm. Da hat es 5, 6, 7 oder mehr Zentimeter dicke Isolationsschicht, Wärmedämmschicht im Baum. Im Bienenvolk selber herrscht dann Tag und Nacht eine konstante Temperatur und auch im Sommer, wenn es heiß ist, ist es da drin einigermaßen kühl und im Winter ist es dem Volk, wird es dem Volk einfach gemacht, die Körpertemperatur herzustellen. Und das nennen wir angepassten Brutraum. Im Winter hat das Bienenvolk wenig Platz und im Sommer hat das Bienenvolk viel Platz. Das hat man eigentlich vor 150 Jahren schon gewusst, ist aber im Laufe der letzten Jahrzehnte vergessen worden. Und ich tue das einfach nur wieder in Erinnerung rufen.
Und was ist dann, also das heißt, die Bienen, die müssen nicht frieren, aber was sind so die konkreten Ergebnisse, sage ich mal, die daraus resultieren aus diesem angepassten Brutraum? Wodurch geht es den Bienen denn insgesamt besser? Also haben die zum Beispiel auch eine längere Lebenszeit dann, sind gesünder oder was hat das noch für Auswirkungen?
Also ein Bienenvolk hat ja eine Körpertemperatur, eigentlich fast wie ein Säugetier, 35 Grad und im Winter, da schwankt die Temperatur, aber es ist auf jeden Fall 10 Grad kühler und die kann sogar bis auf 14 Grad absinken. So, und wie erzeugt das Bienenvolk die Körpertemperatur, indem es jede einzelne Biene Honig frisst und die Flugmuskulatur bewegt, dann dadurch entsteht Wärme. Also es gibt dann Bienen, die sind 40 Grad warm, einzelne. Also wenn man Thermoaufnahmen macht, dann sieht man richtig so rote Punkte, einzelne rote Punkte in so einer Bienentraube. Die wärmen das Volk, das sind praktisch wie so kleine Heizkörper. So, und je besser die Kiste wärmegedämmt ist, umso weniger Bienen müssen heizen und umso stabiler ist das Klima da drin. Und am meisten Lebenszeit kostet das Heizen. Eine Biene, die viel heizt, die lebt nicht so lang. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, wenn ein Volk kalt in einer kalten Beute lebt und sie viel heizen muss, dann verbraucht sie viel Energie. Und Energie ist Honig. Wenn wir uns jetzt mal vor Augen halten, dass ein Bienenvolk in einer schlechten Beute 130 Kilo Honig pro Jahr selbst benötigt. Das ist der Eigenbedarf. Also in den 250 Tagen oder 300 Tagen, wo das Bienenvolk Körpertemperatur hat von 35 Grad, braucht es pro Tag ein halbes Kilo Honig. Und wenn es uns jetzt gelingt, die Wohnung, das Wohnzimmer für das Bienenvolk, so Wärme zu dämmen, dass es nicht mehr 500 Gramm Honig am Tag braucht, sondern nur 400 Gramm oder sogar nur 300 Gramm, dann bleiben plötzlich 20, 30, 40 Kilo Honig übrig. Und wenn wir bedenken, dass in Deutschland im Durchschnitt nur 25 Kilo pro Volk geerntet werden, können wir auf die Art und Weise die Honigerträge locker verdoppeln, wenn sogar verdreifachen. Und dann müssen wir viel weniger Honig aus China und sonst woher importieren. Und das ist eigentlich der, aus meiner Perspektive, der wichtigste Schritt bei der Änderung der Betriebsweise weg von diesem Energieprassner hin zu einem, sage ich jetzt mal, klimapositiven Bienenhaus. Und das ist ganz einfach zu lösen. Man muss ein paar kleine Tricks anwenden, dass die Bienenbeute ein bisschen kleiner machen, besser Wärme dämmen und schon geht es dem Bienenvolk besser. Es braucht weniger Energie, es lebt länger, es fliegt länger, es bestäubt länger und es bleibt auch noch mehr Honig übrig. Eigentlich eine ganz einfache Sache. Aber wie bei allen Dingen, einfache Dinge, die muss man erstmal verstehen in ihrer Einfachheit.
Hm. Ja, Wahnsinn, was das für einen Unterschied machen kann. Ne? Ich habe noch vielleicht eine Frage dazu, die vielleicht auf einem sehr dollen Fehlwissen oder so von mir basiert. Vielleicht ist es auch alt, aber ich habe mal irgendwann gehört, dass manche, die Imkern, den Bienen dann so eine Ersatznahrung geben, weil die halt mehr Honig ernten wollen von denen und die dadurch halt eher nicht so lange leben und krank werden. Stimmt das? Also gibt es das? Gab es das?
Mhm. Das geht zurück. Das geht ungefähr auf auch 100, 120 Jahre zurück. Bis zu dem Zeitpunkt, wo Zucker einen Preis hatte, der billiger wurde als Honig. Also sagen wir mal, vor 200 Jahren war Zucker ja so teuer. Da haben die Imker natürlich den Honig drin gelassen und haben im Frühjahr geerntet, das, was die Bienen übrig gelassen haben. Übrigens waren die Bienen damals zumeist in Strohkörben, also entweder in Baumhöhlen oder in Strohkörben. Und das sind 5-6 Zentimeter dick geflochtene und genähte Strohkörbe, die ja viel besser wärmegedämmt sind als unsere heutigen Beuten. Gell? Da wurde dann im Frühjahr, bevor der Frühling kam, der Honig, der übrig blieb, mit einem Messer rausgeschoben. Unten praktisch, da gibt es so ein Messer, das ist dann vorne gebogen, da kann man reinschneiden und kann den überschüssigen Honig rausschneiden. So, und dann kam der Moment, wo Zucker billiger wurde als Honig und dann haben Imker im Herbst Zucker gefüttert, erstens mal, um sicherzustellen, dass die Bienen wirklich auch überleben, weil es kann auch schon sein, dass ein Bienenvolk verhungert, nur weil der Honig nicht reicht. Die ganz besonders Schlauen, die haben dann im Herbst ein bisschen mehr gefüttert, als das Bienenvolk braucht. Und so hat sich dann der Zucker mit dem Honig vermischt, der im Frühjahr dann geerntet wurde. Und daher kommt dieses ganz alte, was man sich früher noch erzählt hat, dass da Honig mit Zucker gemischt ist. Heute macht man das eigentlich nicht mehr. Heute erntet man den Honig im Herbst. Also jetzt ist ja, Juli ist ja für die Bienen im Grunde nur Beginn des Winters. Das ist zeitversetzt. Ja, die Bienen, die orientieren sich ja an den Blüten und nicht an den Früchten. Also wenn bei uns die Früchte jetzt reif werden, die uns ja interessieren zum Ernten, dann ist für die Bienen ja eigentlich schon wieder alles vorbei.
Hm.
So, und wir ernten also jetzt im Juli. Mitte Juli ist Ernteschluss, so ungefähr, in höheren Lagen etwas später. Und dann geben wir den Bienen Zuckerwasser, je nachdem, wo sie stehen, sammeln sie ja immer noch Honig. Sie sammeln immer noch 1 bis 2 Kilo Honig am Tag. Wenn sie Linden anfliegen, auch mehr. Wenn sie Buchweizen anfliegen, auch mehr. Wenn sie da beim Springkraut, das Springkraut erreichen, das ja an so Bächen, Bachläufen wächst, dann muss man unter Umständen sogar gar kein Zuckerwasser füttern. Aber es ist im Grunde genommen eine Ergänzung zu dem Honig, den sie jetzt noch sammeln, sodass die Bienen immer auf einer Mischung von Zuckerwasser, das wir ihnen geben, und Honig, den sie jetzt noch sammeln, überwintern. Und am besten wäre es, wir hätten, im Fachbegriff heißt das, ein ganzjähriges Trachtband, nicht nur für Honigbienen, sondern auch für Insekten und Schmetterlinge und so weiter. so dass man jetzt nicht Zucker füttern müsste, sondern dass die Bienen jetzt auch Blüten fänden, die nicht nur Pollen geben, sondern auch Nektar, dann würden sie den Nektar sammeln, dann müsste man kein Zuckerwasser füttern. An manchen Gegenden geht es, aber in den meisten Landschaften, vor allem in den Agrarwüsten, die wir ja teilweise auch in Ostdeutschland haben, aber auch im Westen, muss man Zuckerwasser dazu füttern, weil das Trachtband eben nicht da ist. Das wäre übrigens eine Sache, die auch für eure Leute, die ja Gartenbau betreiben, eine wichtige Sache ist. Pflanzt Blumen an, die im Juli, August und September blühen und auch viel Nektar spenden. Da gibt es ja Listen, wo deutlich wird, welche Pflanzen das sind. Dann muss man weniger Zuckerwasser füttern.
Schon mal ein erster Tipp, der sehr gut ist, den ihr euch alle notieren könnt.
Ist übrigens auch pervers, das Zuckerwasser füttern. Also ganz klar, es geht nicht ohne. Und man kann auch nicht den Honig den Bienen einfach belassen, was ja oft gedacht wird, weil das Bienenvolk hat ja Parasiten. Das hat eine Milbe, die ganz schlimm ist. Und diese Milbe vermehrt sich im Laufe des Jahres so stark, dass man sie mit Medikamenten reduzieren muss. Und diese Milbe, die schwächt das Bienenvolk. Und deswegen muss man im Juli, August und September dem Bienenvolk Energie zuführen, damit es ganz besonders viel brütet, damit es den langen Winter übersteht. Auch wenn die Winter kurz sind, ist für das Bienenvolk auch nicht besonders toll, wenn es danach wieder kalt wird. Und wenn wir also jetzt sicherstellen könnten, dass wir wirklich jeden Tag 1 Kilogramm Nektar, frischen Blütennektar Zufuhr haben, dann könnte man den Honig drauflassen. Die Bienen würden den frischen Nektar verbrüten und den Honig, den wir drauflassen, als Reserve verwenden. Aber, wie ich ja schon gesagt habe, das fehlt in den meisten Stellen. Und wenn wir dann Honig nur drauflassen, dann fehlt dem Bienenvolk die Energiezufuhr in der Phase, wo sie die Winterbienen machen. Deswegen, man kann so ein paar Honigwaben reinhängen, so damit es eine Mischung gibt aus Zucker und Honig im Verbrauch. Aber den Bienen einfach den Honig zu belassen, das funktioniert aufgrund dieser hohen Parasitenbelastung im Moment nicht.
Okay, also fleißig auf jeden Fall. Blühpflanzen, die gut für Bienen sind, für diese Monate anbauen, ist schon mal dann quasi den ersten Schritt, den wir machen können. Wenn jetzt jemand, der zuhört, denkt, ich würde auch gerne selber imkern, vielleicht können wir mal auf diesen Bereich so ein bisschen schauen. Wenn man jetzt noch gar keine Ahnung davon hat, wie ich, wie kann ich mir das denn vorstellen? Also ich habe quasi meinen Garten. Wie viel Platz brauche ich denn zum Beispiel dann für solch einen Bienenstock? Oder wie hast du das nochmal genannt?
Eine Beute.
Genau. Wie viel Platz bräuchte ich denn in meinem Garten für so eine Bienenbeute? Und wie viel Arbeit würde mich das so in der Woche oder täglich eigentlich kosten? Wie kann ich mir das alles so vorstellen?
Also für so eine Beute brauchst du eigentlich gerade mal 1 Quadratmeter Platz zum Aufstellen. Eine Beute sollte nicht direkt am Boden stehen, sondern etwa 40 Zentimeter weg vom Boden. Sie kann auch höher weg stehen vom Boden, damit sie nicht bei der Bodenfeuchte da ist und bei dem Frost, der da im Winter ist, ein bisschen weg vom Boden. Windstill, die Sonne kann drauf scheinen, vielleicht jetzt nicht in der prallen Sonne im Sommer, so unter einem Baum, wo es ein bisschen schattig ist. Und ja, also man kauft sich entweder ein Jungvolk, ein Ableger, das ist vielleicht für den Anfang das Beste, weil wenn man sich ein richtiges Volk kauft, da ist man schnell überfordert. So ein Volk, das wächst sehr stark im April und im Mai, wird dann sehr groß und neigt dann auch dazu, wegzuschwärmen. Und immerhin muss man ja doch 200 Euro für ein Volk ausgeben. Und wenn das dann wegschwärmt, dann ist halt weg. Ja? Da bleibt zwar ein Teil zurück, aber man hat dann in diesem Jahr keine Honigernte mehr. Deswegen sollte man eigentlich jetzt nicht mit einem richtigen Volk anfangen, sondern mit einem Ableger, mit einem jungen Volk. Das wächst dann im ersten Jahr heran. Da kann man sich dann dran gewöhnen, dass Bienen auch mal stechen. Man sollte unbedingt einen Lehrgang machen. Es ist also, ein Bienenvolk ist ein Tier. Und so wie auch ein Hund und eine Kuh und so weiter, muss man das richtig betreuen. Wenn man so ein Tier nicht richtig betreut, dann kann das relativ schnell krank werden, verhungern. Es können Mäuse reingehen zum Beispiel, wenn man nicht das richtige Flugloch hat und das Bienenvolk auffressen. Also es drohen viele Gefahren. Deswegen sollte man unbedingt einen Kurs machen und auch eine Betreuung haben, an die man sich ab und zu mal wenden kann, wenn man was sieht, was man nicht versteht oder wenn man Angst davor hat. Gell? Außerdem muss man das Tier anmelden beim Veterinäramt. Das kostet nichts, maximal 2-3 Euro. Aber ihr seid ja damit Tierhalter und so wie man für den Hund eine Hundemarke braucht, muss man das so ein Bienenvolk auch anmelden beim Veterinäramt. Das hat damit zu tun, dass es eine Krankheit gibt, die, wenn sie in eurer Gegend ausbricht, eine Seuche ist. Und da muss man wissen, wo die Bienenvölker stehen, weil dann jedes Bienenvolk kontrolliert wird.
Und gibt es so einen klassischen Jahresverlauf? Also wenn man gerne damit starten möchte, wann startet man dann damit? Also wann sollte man das Bienen zu Hause haben, wann sollte man das Bienenvolk holen und wann wird dann immer geerntet? Du hast ja eben schon mal Herbst gesagt. Also was gibt es so für Stationen im Jahr?
Man kann eigentlich, kannst du immer anfangen. Du kannst jetzt im Herbst anfangen. Meistens wollen ja die Leute dann im April oder Mai anfangen, wenn das Wetter schön wird. Aber nochmal, das ist Zeit, weil das Bienenvolk ist Arbeitszeit versetzt. Die wichtigsten Arbeiten, die wir als Betreuer für das Bienenvolk leisten, die fangen Ende Februar an, Anfang März. Und damit Anfang März, damit die Bienenvölker Mitte April, dann wenn die Hauptblühsaison anfängt, sie in der Lage sind, die Bestäubung vorzunehmen und auch den Honig zu sammeln. Und das ist natürlich für Anfänger nicht emotional, nicht leistbar. Deswegen fangen ja die meisten dann im Mai an. Aber am 15. Juli ist die Bienensaison schon wieder rum. Da beginnt die Einwinterung. Deswegen könnt ihr eigentlich jederzeit anfangen, ist gar kein Problem. Das nächste Jahr kommt bestimmt, der nächste Winter kommt bestimmt, das nächste Frühjahr kommt auch bestimmt. Ihr müsst halt eine Beute kaufen. In Deutschland gab es vor 100 Jahren etwa 150 verschiedene Bienenbeuten, Bienenkisten. Und das ist überhaupt nicht zielführend. Ich kann da ganz dringend davor abraten, es gibt zwei internationale Standardmaße, Dadant und Langstroh, die kann man in Deutschland auch kaufen. Und ich empfehle eigentlich nur in Deutschland, wo es doch auch mal einige Monate kalt ist, ich empfehle euch nur das Dadant-Maß. Dadant modifiziert heißt es dann oder Dadant Blatt. Da passt nämlich genügend Winterfutter rein und das Bienenvolk ist ungeteilt. Es bildet eine Kugel, so wie in der Natur auch. Und das ist eigentlich die Bienenwohnung, die der Natur am ehesten entspricht. So, das müsst ihr halt parat haben. Und so eine Beute, die kostet schon 500 Euro komplett. Also mit ein paar Honigräumen, mit Rähmchen, mit Boden, mit Deckel, mit Dämmschicht, mit Brutraum, mit einem Absperrgitter und einer Bienenflucht und alles, was ihr dazu braucht. Das könnt ihr im Fachhandel kaufen. Das kostet vielleicht mal beim einen ein bisschen mehr, beim anderen ein bisschen weniger, aber ihr werdet schon 500 Euro los dabei.
Und beim Bienenvolk, wo sollte man darauf achten? Es gibt doch auch verschiedene Bienenarten, oder?
Also, bei Bienen ist es so, wie bei anderen Nutztierrassen auch, dass es einen Rückgang der Artenvielfalt gibt. Also wir reden ja hier über die Honigbiene, nicht über die Wildbiene. Die Wildbiene kann man praktisch nicht halten. Man kann solche Nisthilfen aufhängen. Da gibt es auch viele, die überhaupt nichts bringen. Also die großen Löcher bringen gar nichts. Man muss da kleine Löcher aufhängen. Und Es gibt übrigens auch genügend Faltblätter, wo man nachlesen kann, wie so eine Nisthilfe sein muss, damit sie funktioniert. Also wir reden ja von der Honigbiene. Und früher verbreitet, also ich sage mal auch vor etwa 100 Jahren, gab es dunkle Bienen in Europa. In Frankreich, in Sizilien gab es eine extra Unterart, in Malta eine extra Unterart. In Italien waren sie gelb, ganz gelb. Dann in Slowenien und weiter Richtung Osteuropa waren sie grau, wobei die Grauen auch ein bisschen vermischt waren mit den Gelben. Und in Deutschland und Schweiz, da waren sie schwarz. Und weil ja da der Transport von diesen Tieren aus der Region heraus nicht so groß war wie heute, haben sich da unterschiedliche Unterarten gebildet. Die sind aber Anfang des 20. Jahrhunderts nicht mehr gehalten worden von den Imkern, weil es einige Unterarten, also landläufig sagt man ja Rassen, aber es sind eigentlich Unterarten, einfach effektiver waren, mehr Honig gemacht haben, gesünder waren. Und deswegen sind die dunklen Bienen fast verschwunden. Und meiner Meinung nach ist es ganz wichtig, dass man diesen Genpool erhält und auch wieder aufbaut. Nur, das ist eine Arbeit für Profis. Also als ich angefangen habe, wollte ich natürlich auch die Biene retten. Aber das hat überhaupt nichts gebracht. Ich habe mir zwei so Königinnen gekauft und die waren so stechlustig, dass ich als Anfänger da dann die Finger davon gelassen habe und die sind natürlich dann im November auch tot gewesen. Also das Erhalten von Erbgut ist eine professionelle Sache. Ihr nehmt die Bienen, die bei euch in der Gegend sind. Als Anfänger spielt es keine Rolle, ob das Carnica oder Backfast ist oder eine Mischung aus beiden. Das sind die beiden üblichen Bienennamen, Rassen, kann man in dem Fall sagen. Backfast ist also eine andere Rasse als Carnica, aber die meisten sind ja sowieso vermischt miteinander. Und das ist überhaupt kein Problem. Aber die Arterhaltung, die, wenn ihr dann ein paar Jahre dabei seid und wenn ihr wisst, wie Zucht funktioniert, dann könnt ihr gerne dazu stoßen und einen Beitrag zum Arterhalt leisten. Aber einfach so eine dunkle Königin da im Bienenvolk haben, das bringt eigentlich nicht viel für den Arterhalt.
Zu dem Thema hätte ich vielleicht sogar noch eine Frage. Ich weiß nicht, ob du die beantworten kannst. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt die Honigbienen oder die Wildbienen sind. Und zwar wurde bei uns in der Community festgestellt, dass bei vielen dieses Jahr es viel weniger brummt und summt. Also ich habe das auch bei uns gemerkt, dass einfach kaum Blüten bestäubt wurden. Und ich sehe sonst eigentlich um diese Zeit oder schon so ab Juni richtig, richtig viele, die bei uns immer auf den Blüten saßen und dieses Jahr irgendwie so gar nicht. Und so geht es wirklich sehr vielen dieses Jahr bei uns in der Community, dass es in ihren Gärten so, also dass da so wenig los ist. Hast du eine Vermutung, woran das liegt?
Also es ist unterschiedlich. Es gibt ja Städte wie Berlin und Hamburg, wo die Bienendichte aufgrund der vielen Neuimkerinnen und Imker, die dazugekommen sind, hoch ist. Das heißt aber noch lange nicht, dass die Bienen gesund sind. Vor allem, weil der Mainstream in Deutschland eben doch noch der ist, dass man die Bienen kalt hält, frieren lässt. Und da sind sie natürlich auch krankheitsanfälliger. Leider. Also ich sage das jetzt seit 10 Jahren und von den 150.000 Imkern machen es vielleicht 5% so, weil eben die Beharrungskräfte Unsinn weitermachen zu wollen, die sind natürlich groß, nicht nur in der Imkerei, sondern das ist eigentlich in der ganzen Gesellschaft so. Von daher, das ist unterschiedlich von Region zu Region, aber die Pestizidbelastung ist so groß, dass, das ist nachgewiesen, gell, Krefelder Studie und viele andere Studien, dass Wildbienen und auch Honigbienen so stark gefährdet sind, dass sie zurückgehen, dass die Lebensdauer kürzer wird und dass sie sich nicht mehr richtig verpuppen. dass sie, wenn sie in den Kontakt kommen mit diesen Nervengiften, nicht mehr zurück nach Hause finden. Eine Biene, die nicht nach Hause findet, die fliegt ins Gras und stirbt. Und die ist natürlich nachher, 10 Minuten später, wenn sie wieder ausfliegen würde, nicht mehr da. Und das Problem ist ganz gravierend. Wir haben eine riesige Biodiversitätsverlustproblematik. Nicht nur was bei den Pflanzen, was die Pflanzen anbelangt, sondern auch was die Insekten anbelangt und eben auch die Honigbiene. Und deswegen haben wir meiner Meinung nach immer noch viel zu wenig Honigbienen, weil wir immer noch Regionen haben und Gegenden, wo zu wenig Bienen fliegen. Wir müssen uns ja mal vor Augen halten. Die Honigbiene braucht 15 Grad, damit sie fliegt. Die Hummel fliegt schon bei 5 Grad. Und die Nahrungskonkurrenz, das wird ja auch immer wieder jetzt im Fernsehen gezeigt, und das ist leider nicht richtig, was gezeigt wird. Die Nahrungskonkurrenz bezieht sich auf 15% der Pflanzen. 85% der Pflanzen haben Spezialisten. Das heißt, da gehen die Honigbienen gar nicht dran. Mhm. Und umgekehrt, die Wildbienen gehen nicht an Pflanzen, wo Honigbienen rangehen. 15% sind die Schnittmenge. Wir haben also kein Problem, dass Honigbienen den Wildbienen den Nektar wegfressen. Das trifft nicht zu. Und von daher würde ich schon gut finden, wenn wir noch 30.000, 40.000 Imker mehr hätten in Deutschland, dann wären sicherlich überall Bienen und dann wären auch die Gärten wieder überall bestäubt.
Und wir können natürlich auch in unseren Gemüsegärten was dazu beitragen, auch wenn wir selber nicht imkern. Je mehr wir Gemüse anbauen, desto weniger wird hoffentlich mit Pestiziden gegärtnert.
Das ist das eine. Aber dieses Gemüse, wenn es dann für Insekten sinnvoll und nutzbar sein soll, dann müssen wir das natürlich blühen lassen. Und Salat und sowas erntet man ja normalerweise ab, bevor es blüht. Weil dann sind die Blätter hart und dann will man sie auch nicht mehr essen. Und das ist natürlich ein gewisser Zielkonflikt. Also bei Pflanzen, die ihr ab einem bestimmten Moment nicht mehr erntet, wie zum Beispiel bei Rhabarber, da ist ja so, dass danach dann blüht. Ja? Also vielleicht sollte man auch ein bisschen gelassener sein, wenn jetzt einmal ein paar Salatpflanzen oder Radieschen oder was dann eben anfangen zu schießen und zu blühen. Dann ist das gut für die Insekten und dann lasst ihr doch einfach stehen. Eine Weile.
Samen kann man ja selbst dann auch irgendwann vermehren.
Auch das, ja.
Hat man noch einen geschlosseneren Kreislauf. Und man kann doch auch viel Gemüse anbauen, was vorher blüht. Also Tomate ist ja so ein Klassiker. Da hat es bei uns immer gebrummt und gesummt, weil die ja auch so viele Blüten an jeder Pflanze haben, wenn es gut läuft.
Genau.
Okay, genau. Das heißt, da kann man auch ein bisschen was machen. Gut, das heißt, ich fasse das mal so zusammen zu diesem Punkt. Warum gibt es dieses Jahr so viel weniger Bienen? Also weil ich fand es einfach sehr extrem, wie groß der Unterschied zum letzten Jahr ist. Man denkt ja, also in meinem Kopf war das jetzt so, ist das ja präsent, dieses Problem. Aber ich dachte, das ist halt eher so schrittchenweise und jetzt gefühlt war das so ein unglaublich großer Schritt vom letzten Jahr zu diesem Jahr. Und du hast ja auch was zum Thema Temperatur gesagt. Das war natürlich in diesem Jahr ja auch so ein bisschen schwierig, dass es so lang so kalt war. Also vielleicht ist das dann auch die Kombi. So aus diesem ganzen Paket?
Ja, klar. Wir müssen halt auch uns vor Augen halten. Manchmal ist es eben nur 2 Stunden, ne, oder 3 Stunden am Tag wärmer als 15 Grad im April. Mhm. Manchmal ist es zwar wärmer, aber es regnet. Und dann können keine Bienen fliegen. Und deswegen, wie soll ich sagen, so ein Bienenvolk hat ja viele, viele Individuen, 20.000, 30.000 Bienen, die fliegen können. Und wenn es jetzt 2 Stunden warm ist, dann fliegen eben viele Bienen in den 2 Stunden. Und dann wird ein Kirschbaum auch in 2 Stunden befruchtet. Während Wildbienen sind immer Einzelbienen, sind immer solitäre Bienen. Und die fliegen zwar schon bei anderen Temperaturen, aber das sind wenige Individuen, die befruchten. Und wir bei vielen Dingen ist es eben das Zusammenspielen zwischen den verschiedenen Wildbienen, da gibt es ja mehrere hundert, Und Schmetterlinge bestäuben ja auch, gell? Und es gibt ja sogar Vögel, die bestäuben. Das ist das Zusammenspiel zwischen diesen vielen unterschiedlichen Wildbienenarten und den Honigbienen, die in der Nähe sind. So eine Honigbienenvolk fliegt ungefähr im Radius von 3 Kilometern. Wenn man also alle Stellen befruchten möchte, müsste man eigentlich alle 3, 4, 5 Kilometer ein Bienenvolk aufstellen. Mhm. Das wäre das Optimum. Und das ist natürlich nicht der Fall. Bienenvölker stehen an einem Platz, 10, 5 oder 10 oder 20, und dann kann es mal sein, dass da ein paar Kilometer lang wieder kein Bienenstand ist. Okay?
Und wenn
man sollte
dann,
aber auch nicht, man sollte aber auch nicht mehr als 10, 15 Bienenvölker an einen Platz stellen, weil dann wird es wieder ein bisschen knapp mit dem Futter.
Okay, und dann war natürlich dieses Jahr schwierig mit viel Regen, viel kalten Tagen, und dann haben die ja auch nicht genug Honig für sich, was sie essen können, ne, wenn die nicht so viel ausfliegen können.
Naja, das war so ein typisches Jahr, wo man entweder Honig oder, sage ich mal, Futterreserven, also in der Imkersprache nennen wir das Futter, auch wenn es Honig ist, in dem Moment, wo es zum Überwintern des Bienenvolks benötigt wird, nennen wir das Futter. Also entweder hatte man Futterreserven, oder man musste im Frühjahr Zuckerwasser oder Honigwasser füttern. Man muss jetzt natürlich wissen, Honigwasser ist gar nicht so einfach zu füttern, weil Honig riecht so gut, dass die Bienenvölker da richtig verrückt werden, wenn man Honigwasser füttert. Und dann fangen die an, sich gegenseitig da zu attackieren und wollen den anderen da das Honigwasser wegfressen. Deswegen ist das Füttern von Zuckerwasser schon besser. Dieses Jahr musste man, wenn man keine Reserven hatte, ein bisschen Zuckerwasser im Frühjahr füttern. Und da darfst du ja nicht zu viel füttern, damit dann nachher, wenn der Honig kommt, nicht Zuckerwasser im Honig landet. Mhm. Also das ist schon alles eine tricky Sache.
Tricky, ja. Und die Wildbienen, die kriegen ja kein Zuckerwasser. Das heißt, für die war das dann auch ein harter Start ins Jahr, oder?
Katastrophal. Wenn es da zu lange Winter ist und die haben nicht genug letztes Jahr sich nicht genug gesammelt und parat gehalten, dann kann es sein, dass da so eine ganze Wildbienenpopulation einfach ausstirbt. Und dann dauert es wieder Jahre, bis die aus einer anderen Region, wo sie nicht ausgestorben sind, wieder hierher wandern. Das machen die schon. Wenn wir so Blühstreifen haben oder Blühflächen oder wenn es überall Gärten gibt, die eben naturnah angebaut werden und wo nicht jedes Grashalm, das länger als 5 Zentimeter ist, gleich wieder abgeschnitten wird. Aber das dauert natürlich. Also, aber ich sage mal so, die Natur regelt es schon. Wir sind mit unseren Pestiziden und mit der Versiegelung der Landschaft eigentlich die größten Übeltäter bei dieser Sache.
Also, Leute, ran an selber imkern. Wie du ja schon gesagt hast, sollte man da eine Fortbildung machen oder quasi lernen, wie das geht. Ihr macht das ja. Ich weiß ja, du bist da Experte. Deswegen würde ich dich jetzt zum Schluss der Podcast-Folge mal noch einmal darum bitten, dass du sagst, unter welcher Webadresse man euch findet. Also wo findet man mehr Informationen? Du hattest ja auch, glaube ich, mal erzählt, dass du was auf YouTube machst. Also wo kann man sich mehr informieren, wenn man jetzt da ins Detail gehen möchte?
Also ich habe ja vor Corona einige Lehrlinge ausgebildet und konzentriere mich jetzt ganz auf die Imkerschule und habe deswegen meine Völkerzahl reduziert. Und stehe aber online zur Verfügung und halt auch Vorträge im ganzen deutschsprachigen Raum, auch in Holland. Jetzt bin ich nach Ungarn eingeladen, demnächst bin ich in Chile. Da wird halt auf Englisch dann geredet oder übersetzt, jemand, der übersetzen kann und sich auch auskennt. Und während der Covid-Zeit habe ich dann so Online-Schulungskurse gemacht, entwickelt. Jeweils 10 Lektionen für Leute, die noch gar keine Bienen haben. Das nenne ich dann Einsteiger. Und für Leute, die schon ein paar Jahre Erfahrung haben, das nenne ich dann Basiskurs oder Anfänger. Und für richtig Fortgeschrittene, also da sollte man dann schon 10 Jahre imkern. Und da gibt es dann diese Online-Kurse auf unserer Webseite www.armbruster-imkerschule.de. Weiß ich überhaupt, wer Ludwig Armbruster war? Nee. Ludwig Armbruster war der erste Bienenwissenschaftler in Deutschland mit einer Professur, der dann 1932 von den Nazis vertrieben wurde. Und warum wurde der vertrieben? Weil der nicht mitmachen wollte bei dem Schlamassel. Und der war einfach der Beste. Der war so gut, dass der hat dann 26 Jahre lang eine eigene Bienenzeitung herausgebracht. Und was da drin steht, das ist eigentlich heute noch aktuell.
Ja, klasse.
Und damit wir diesen Bienenwissenschaftler ehren und uns daran erinnern, heißt die Imkerschule Armbruster Imkerschule. Und der YouTube-Kanal heißt auch so. Und da gibt es eben diese Online-Schulung für Einsteiger. Da gibt es im Grunde genommen das Basiswissen. Und dann habe ich auch eine Filmaufnahmen dazu gemacht, live am Bienenstand, wo man dann auch gezeigt kriegt, worauf es ankommt. Und dann haben wir auch eine Sprechstunde. Ich mache manchmal öffentliche Sprechstunden gratis, dann auf YouTube, sodass man uns ein bisschen kennenlernen kann. Und dann gibt es eine Anfängersprechstunde und eine für Fortgeschrittene. Und manche wollen auch beide machen. Da kannst du dann Mitglied werden bei der Armbruster Imkerschule und an den Sprechstunden teilnehmen. Also das brauchst du schon. Du brauchst schon so einen Kurs und so eine Sprechstunde 2-3 Jahre lang. Und am besten vielleicht auch noch einen Paten vor Ort. Da haben wir eine Landkarte auf unserer Webseite, wo die Leute, die bereit sind, als Pate sich ansprechen zu lassen, sich eingetragen haben. Wir haben eigentlich viel mehr Leute, aber manche wollen da doch nicht da öffentlich in der Landkarte erscheinen. Also da kann man dann auch in der Community, wir haben da so eine WhatsApp-Gruppe, kann man dann sagen, ich bin in der und der Region. Gibt es jemanden, der mich mal betreuen würde ein Jahr lang? Und das braucht man schon. Also nicht einfach so anfangen ohne Vorbereitung. Das ist ganz klar, wo das endet. Das endet dabei, dass das Bienenvolk im November tot ist. Und das solltet ihr nicht machen. Gell? Ihr könnt natürlich auch zu einem Imkerverein gehen, aber da ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ihr das veraltete Wissen, also dass ihr diese sogenannte kalte Imkerei, ich sage mal so, das Bienenvolk hat Lungenentzündung, das sieht man auch am Brutnest. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass ihr das dann lernt. Nicht überall. Es gibt übrigens auch Imkervereine, die komplett umgestellt haben und nach dieser Methode des angepassten Brutraums arbeiten. Gell? Die gibt es auch, aber es ist nicht so einfach, die zu finden. Das Einfachste ist, ihr kommt in die Community, da lernt ihr nette Leute kennen, die sich auch helfen in der WhatsApp-Gruppe und schaut euch da so ein Lehrfilm da an, so einen Online-Schulungskurs und dann habt ihr ein gewisses Grundrüstzeug, um anzufangen. Und das wird dann schon im Laufe der Jahre. Braucht da halt auch ein bisschen Geduld.
Du hast auf jeden Fall überzeugt mit deinen ganzen Argumenten. Damit würde ich jetzt auch mal zum Ende der heutigen Podcast-Folge kommen. Ich habe sehr viel gelernt. Für mich war das, wie gesagt, ein total neues Thema. Ich bin auch aufgeregt in den Termin reingegangen mit dir, weil ich dachte, okay, ich weiß da gar nicht so viel zu. Und jetzt weiß ich auf jeden Fall sehr viel dazu. Also vielen Dank, dass du hier zu Gast warst und uns dein ganzes Wissen weitergegeben hast. Ja, freut mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast für uns.
Ja, und eben, wenn ihr einen Garten habt, also ihr helft den Bienen am meisten, wenn ihr Pflanzen anpflanzt, die spät im Jahr blühen. Also spät im Jahr, also aus Sicht der Biene Juli, August und September. Und für die Wildbienen ist es gut, wenn ihr das Zeug stehen lasst über Winter, weil viele Wildbienen, die überwintern eben auch in den Stängeln, in so dickeren Stängeln. Und wenn das dann eben niedergemulcht wird, dann sind diese Bienen, die da in so einem Stängel überwintern, schon mal tot. Also lasst stehen bis zum nächsten Frühjahr und irgendwann im Ende März oder im April, bevor das neue Gras sprießt oder auch die neuen Blumen, könnt ihr das dann wegnehmen. Man kann es auch ganz stehen lassen. Und so helft ihr den Bienen, den Wildbienen, kauft Honig. Nicht jeder muss ein eigenes Bienenvolk haben. Sowieso, also überlegt euch gut. Gell? Ich will euch jetzt nicht Angst machen oder so, aber im Grunde genommen kostet euch ein Bienenvolk ungefähr 1500 Euro. Wenn ihr also 5 Bienenvölker habt, dann habt ihr ein Hobby, das euch 7.500 Euro kostet. Und ihr braucht mindestens 3-4 Jahre, bis ihr das Bienenvolk gut betreut. Also wenn ihr euch das leisten wollt oder könnt, dann nur zu. Möchte ich euch ermutigen. Aber ihr helft natürlich auch denen, die schon Bienen haben, wenn ihr ihren Honig kauft und nicht den Honig im Supermarkt, der aus China oder sonst wo herkommt und wo sowieso damit gerechnet werden muss, dass da viel Fake-Honig dabei ist. Also, war super, fand ich toll. Da.
Fried, auf geht's. Ja.
Wie heißt
Freude.
Fried. Freude.
Genau,
ja.
Für die Freude.
Und das ist das Wichtigste, natürlich nicht nur beim Garten, sondern auch im Umgang mit den Bienen, die Freude. Und ich sage euch eins, wenn ihr, bei mir war es der Geruch des Bienenvolks, der mich umgehauen hat. Als ich das erste Mal eine Bienenkiste aufgemacht habe, da kommt dir diese hormonhaltige Duftwolke, warme Duftwolke entgegen. Und ich habe das eingeatmet und schmolz dahin. Und da in dem Moment war mir klar, die Biene ist mein Lebensinhalt. Und das kann euch auch passieren. Und dann kommt ihr nicht mehr weg von der Biene.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Da haben wir nochmal einige Tipps mitbekommen. Und deswegen würde ich sagen, das war's für heute mit Da haben wir den Salat, unserem Frühgarten-Podcast. Schaut doch mal auf der Website der Armbruster Imkerschule vorbei und auch mal bei unserer App, falls ihr die noch nicht kennt. Die Früd-App, die findet ihr im App Store oder unter www.früd.app. Und da wird sich auch gerade in der Community, die wir da auch haben, ganz viel übers Gärtnern ausgetauscht, ganz viel Gartenfreude geteilt. Und die wünschen wir euch auch. Ganz viel Freude im Garten, ganz viel Freude beim Ernten und bis zum nächsten Mal. Tschüss!